und dann ist es losgegangen mit, ich weiß es gar nicht wie viele, aber ich denke so um die 18 Lesungen werden sie insgesamt gewesen sein, in Wien. Dann haben wir gelesen in Frankfurt auf der Buchmesse und eben bei Sat.1 waren wir zu Gast. Ich habe auch Interviews gegeben in der Bild und in der Kronenzeitung und im Kurier und im Heute. Also es war der Pressespiegel, der klingt super, da bin ich echt stolz drauf, weil das ist echt was los gewesen in diesen 3 Monaten.
Herzlich willkommen im Momfluencer Podcast. Ich bin Verena, Vierfachmama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind the Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert. Auch beruflich. Zuerst das Mama-Sein, dann die Gedanken an einen Blog zu gründen, zu schreiben, erfolgreich zu schreiben und dann ein Buch. Meine heutige Interviewpartnerin Daniela Geig, alias die kleine Botin, gibt uns einen Einblick. Wir machen einen Zeitsprung, wie alles begonnen hat. Sie erzählt uns auch über ihre Anfangsschwierigkeiten, über das Vergleichen, gibt uns aber auch sehr wertvolle Tipps, vor allem für mich immer wertvolle SEO-Tipps, was beachtet werden muss, was vielleicht 2012 noch anders war, was jetzt neu ist. Freut euch auf ein sehr interessantes, lehrreiches Gespräch. Viel Spaß dabei.
Liebe Dani, nach längeren Anfangsschwierigkeiten haben wir das jetzt schlussendlich geschafft. Lieber würde ich dich jetzt persönlich treffen, aber ich finde, das ist auch eine neue Möglichkeit, das zu machen. Für euch zur Information, wir machen das über Zoom. Es kann sein, dass die Qualität ab und zu vielleicht ein bisschen schwankt. Wir geben aber unser Bestes. Wir haben uns jetzt extra den Termin auf einen Montag am Vormittag gemacht und nicht am Freitag am Abend, wo eben ganz, ganz viele im Internet sind. Liebe Dani, fang gleich an.
Was mich gleich am Anfang interessiert, back to the root, du kommst ja aus einer komplett anderen Sparte, hast ja vorher mit Schreiben nicht viel am Hut gehabt. Wie hat sich das bei dir zugetragen, beziehungsweise was hat dich motiviert, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Blog zu machen?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin die Daniela Geig. Ich schreibe eben, wie die Verena schon gesagt hat, meinen Blog diekleinebotin.at seit 2012. Und dazu gekommen bin ich deshalb, weil ich Mama geworden bin. Also das klingt jetzt recht simpel, aber es war natürlich doch ein bisschen Überlegung dahinter. Und zwar, wie meine große Tochter damals ungefähr 6 Monate alt war und ich so den ersten Anfangstrubel irgendwie hinter mir hatte, habe ich dann begonnen, Ausflüge zu machen mit Baby und Erkundungen zu machen mit Baby und was man halt so erleben kann. Und ganz viele Leute in meinem Umkreis, also natürlich überwiegend Mamas, haben mich dann gefragt, wo ich hinfahre und wie ich das organisiere und welchen Kinderwagen ich habe und in welche Sportkurse ich gehe und so die üblichen Dinge, die man halt einfach wissen will, wenn man die ersten paar Monate überlebt hat sozusagen. Also wenn es dann wieder an das Social Life geht. Und genau das habe ich mir dann überlegt. Also wenn mich eh jeder fragt, dann stelle ich das jetzt irgendwo public, weil vielleicht interessiert das ja viele andere Leute auch. Und so war das dann auch. Also ich habe 2012 recht nicht wissend und blauäugig begonnen, da online zu schreiben. Also es gab für mich auch keine großen Richtlinien, nach was ich das gemacht habe. Ich habe eine WordPress-Seite erstellt bekommen damals. Da hat mir jemand dabei technisch geholfen, das umzusetzen. Und dann habe ich einfach drauf losgeschrieben.
Einfach drauf losgeschrieben. Mittlerweile, es ist 2019, ich bin jetzt nicht das mathematische Genie, aber jetzt sagen wir einmal 7 Jahre später, das geht gerade noch.
Ja, es sind tatsächlich fast 8 Jahre, im Jänner wären es 8 Jahre, ja.
Ein Kind mehr?
Genau.
Mittlerweile ist der Blog, du stehst bei, allein wenn ich deinen Pinterest-Account anschaue, mit 3,3 Millionen Views im Monat. Du hast bei Facebook 10.000, bei Instagram 18.000 Fans.
Ja.
Ja. Aber was mir jetzt was ich ganz spannend finde, die Daniela hat jetzt seit Neuestem auch ein Buch herausgegeben. Sie war vor kurzem sogar damit im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Dani, erzähl du uns jetzt einmal etwas von deiner Sicht. Wie siehst du das? Wie hat sich das?
Ja, das hat sich auch lange angekündigt sozusagen. Also das Buch ist so ein bisschen, wenn man mag, der derzeitige Höhepunkt der Zusammenarbeit von mir mit einer Family Lab Coach, mit der Linda, die auch meine Co-Autorin ist. Und wir haben schon 2016 begonnen, das Mama-Coaching-Thema als solches aufzugreifen in Form von Podcasts, in Form von Videos, in Form von einem Hörbuch, einem E-Book, dem Vorläufer des Buchs. Und heuer im August ist eben die Schimpfdiät erschienen. Also ein Ratgeber für mehr Gelassenheit in der Eltern-Kind-Beziehung. Und da fließt ganz viel Erfahrung von meiner Seite ein, also meine Erkenntnisse aus dem Alltag. Ich habe das sehr ehrlich geschrieben. Also das ist wirklich so eine, das sind wirklich Herzenstexte von mir, die da im Buch stehen. Und die Linda begleitet das wunderbar auf ihre, auf ihre unkomplizierte, genau, für ihre unkomplizierte Art, aber eben aus der Expertensicht begleitet sie mich sozusagen im Buch und auch alle Leserinnen.
Spannend. Aber du warst ja jetzt mit dem Buch durch unterwegs. Du bist jetzt im ganzen Oktober, bist du herumgeflogen von Köln bis hin. Wir haben es nur einmal kurz gehört und da warst du wieder am Flughafen und...
Ja, es war tatsächlich ein bisschen eine crazy Zeit. Also wir haben am 22. August die Buch-Release-Party in Berlin gefeiert. Unter anderem deshalb, weil in Österreich um diese Zeit ja auch noch Ferien sind und die Buchhändler auch keine Programme noch anbieten im August. Aber Berlin hat sich dann natürlich aufgedrängt, weil ich ein großes Netzwerk ja auch dort habe. Es war natürlich ein toller Start und dann ist es losgegangen mit, ich weiß es gar nicht wie viele, aber ich denke so um die 18 Lesungen werden sie insgesamt gewesen sein in Wien. Dann haben wir gelesen in Frankfurt auf der Buchmesse und eben bei Sat.1 waren wir zu Gast. Ich habe auch Interviews gegeben in der Bild und in der Kronenzeitung und im Kurier und im Heute. Also es war der Pressespiegel, der klingt super, da bin ich echt stolz drauf, weil das ist echt was los gewesen in diesen 3 Monaten. Und jetzt muss ich einfach mal wieder zu Hause sein und der normalen Arbeit nachgehen. Aber es war eine tolle Erfahrung und hat ganz viel mit mir auch gemacht. Also es ist so ein Work in progress sozusagen. Also das Buch ist ja, wie gesagt, wirklich eine Sammlung aus den letzten 8 Jahren meiner Erkenntnisse und Erlebnisse. Und das haben wir damit auch gefeiert.
Du planst ja da dann eine Fortsetzung oder wie habt ihr das jetzt? Jetzt ist es einmal abgetan, dass es dann vielleicht später dann noch etwas geben wird?
Momentan nicht, aber ich würde mal sagen, never say never.
Ja.
Und ja. Also wir sind mit dem Verlag im guten Gespräch und mal schauen, was sich noch ergibt. Also in der Sekunde schreiben wir noch nicht.
Okay, ja, ich denke mir, dass dann später für die Pubertät ist das sicherlich für einige Mamas auch hilfreich. Weil da ist man sicherlich mit Sachen konfrontiert, die dann wieder absolut neu sind.
Gell? Ja, wobei, wenn man die Schimpfdiät jetzt liest, indem man diese Kleinkind-Worte sozusagen oder Kleinkind-Sätze ein bisschen ausklammert, ist es für jede Art der Beziehung hilfreich. Die Schimpfdiät sozusagen oder das Konzept und die Basis der Schimpfdiät herzunehmen und darauf aufzubauen. Also das funktioniert mit der Schwiegermutter und mit dem Chef genauso wie mit kleinen und pubertären Kindern. Wir haben das auch ausprobieren lassen. Ja. Es gibt durchaus Erfahrungsberichte, dass die Alternativen, es sind ja 7 Alternativen statt Schimpfen, dann im Endeffekt als Handlungsalternativen drinnen, dass die auch funktionieren bei sogenannten schon großen Kindern. Also nicht immer und nicht jeden Tag, es gibt ja keine Garantie, aber das darf jeder ausprobieren.
Liebe Dani, so jetzt sind wir quasi so 7 Jahre eben vom Anfang gleich bis zum großen Erfolg, aber die 7 Jahre sind ja sicherlich auch eine nicht immer nur Höhenflug und nur tolle Zeiten. Ich denke mir einmal, Dani, wie war das bei dir? Dann hast du dir das dann überlegt, weil du bist ja vorher berufstätig gewesen. War das für dich ein großer Schritt, dass du dich selbstständig machst mit deinem Blog? Wie hast du dir das für dich gesehen?
Das war natürlich ein großer Schritt. Also ich komme aus dem Verkaufsaußendienst. Das heißt, ich habe einerseits schon immer sehr selbstständig und wenig teamorientiert gearbeitet, weil ich ja zu 90% und eigentlich mehr, sogar 95% unterwegs war und auf mich allein gestellt. Das kam mir insofern entgegen. Natürlich dann zu überlegen, mit zwei kleinen Kindern den sicheren Job, den gut bezahlten, sicheren und eigentlich unkündbaren Job in der Elternteilzeit aufzugeben, ist eine gewisse Hürde, über die man sich drüber trauen muss. Und auch das hätte ich nicht geschafft ohne die Coachings von Linda. Also die Linda, muss man wissen, hat ja nicht nur den Eltern-Coaching-Schwerpunkt, sondern eben auch einen Business-Schwerpunkt. Das sind ihre beiden Standbeine. Und die hat mich wirklich in die Selbstständigkeit auch gecoacht.
Spannend. Kannst du uns da ein paar Tipps weitergeben? Weil es sind sicherlich mehrere Mamas jetzt vielleicht nicht gerade mit dem Blog, aber es ist ja das Mama-Sein verändert.
Absolut.
Und, auch beruflich. Man hat ganz andere Bedürfnisse. Man muss ganz sich anders strukturieren, verändern.
Ja. Hast du da auch die Werte ändern sich. Also ich kenne das von mir selber. Also ich bin wirklich, man wird als Mama auch selber neugeboren, finde ich, als Eltern insgesamt, als Familie. Plötzlich ist das Konstrukt ein ganz anderes. Und eben wie du sagst, es ist die Zeiteinteilung, es sind unterschiedliche Bedürfnisse. Unter Umständen brauche ich nicht mehr so viel Geld und Anerkennung von außen wie vorher, sondern also bei mir war es zumindest so. Ich habe früher viel mehr verdient als jetzt, aber es ist wirklich okay. Also ich gehe auch nicht mehr jeden Tag shoppen, ja. Also ich gestehe jetzt. Es fehlt mir aber auch nicht, ja.
Nein, das ist teilweise die Zeit dann dazu, dass ich da jetzt jeden Tag shoppen gehe.
Genau. Einkaufen, ja. Es ist aber auch nicht, dass ich das Gefühl habe, ich beschneide mich da jetzt in irgendwas oder ich muss jetzt auf etwas verzichten zugunsten der Kinder oder was auch immer, sondern es hat sich einfach das Leben geändert, ja. Und wenn man das für sich erkennt, dann ist es ganz hilfreich, einmal so eine Coachingstunde wirklich bei einem Jobcoach zu nehmen und sich einmal dessen bewusst zu werden, was man wirklich will, was man bereit ist zu geben und wo man das Feuer und die Leidenschaft sozusagen wirklich erkennt, weil das ist der Punkt. Wenn ich mein eigenes Ding durchziehen will, dann brauche ich da eine Flamme der Leidenschaft. Ich muss dafür brennen und da ist es völlig egal, was für eine Vorbildung oder Ausbildung oder nicht da ist, weil ich komme aus einer ganz anderen Branche, also ich war in der Gesundheitsbranche, ist es irrelevant, ob ich jetzt in meinem Fall Publizistik studiert habe oder nicht, weil ich habe es nämlich nicht. Ja. Sondern da geht es wirklich um diese Flamme und um dieses Brennen für etwas, um die Begeisterung.
Ums Herzensprojekt, gell? Und einfach dann die Umsetzung, dass man dann wirklich auch konsequent dabei bleibt. Das haben wir eben auch schon von den anderen Interviewpartnern gehört. Am Anfang, Aber
wie du anders aus, gell? Genau. Wie du sagst, es war natürlich nicht immer einfach. Ja? Es ist so im Laufe der Zeit am Anfang, also ich hatte so den Eindruck, am Anfang schreibt man und macht man für sich, für die nächsten Bekannten, für diejenigen, die von Haus aus das sowieso lesen wollen. Und irgendwann kommt dann so ein Punkt, dann kommt man dann drauf, okay, da gibt es auch noch Google, da könnte ich noch fremde Menschen akquirieren und zu mir holen und so weiter. Ja, dann gibt es noch ein paar andere so Tools, die man noch einsetzen kann. Und dann kommt der Punkt, wo man anfängt, sich zu vergleichen. Und das ist eine ganz schwierige Hürde, finde ich. Wenn man da drüber kommt, dann hat das Projekt wirklich gute Chancen, groß zu werden. Also wenn man sich nicht davon in die Enge treiben lässt und sich denkt, boah, die Verena, was die schon wieder schreibt, also das muss einem auch erstmal einfallen und das ist ja viel besser als meins oder so in die Richtung. Ja? Also wenn ich mich jetzt mit dir vergleichen würde oder früher verglichen hätte oder umgekehrt, ja, weißt du, was ich meine? Das ist so einfach eine schwierige Konstellation, wenn man merkt, da gibt es auch andere mit guten Ideen und gerade online ist es natürlich das, was auf uns reinströmt, eine sehr große Menge an Inputs und an Informationen, das muss man auch erst für sich verarbeiten können und trotzdem bei sich zu bleiben, auf sich zu vertrauen und zu wissen, dass der Weg gut ist oder bereit zu sein, aber von sich aus zu sagen, okay, vielleicht fokussiere ich mich anders oder vielleicht, es ändern sich ja auch die Zeiten wieder. Ja? In der Zwischenzeit sind die Kinder 8 und 5 Jahre alt. Momentan haben wir auch andere Schwerpunkte, wie eben zu Beginn meiner Blogger-Aktion sozusagen. Und da muss man ein bisschen open-minded bleiben und einfach schauen, wohin es auch gehen kann.
ich bin jetzt da, muss ich dir, oder ich für mich mit diesen Vergleichen möchte jetzt noch kurz eingehen, weil ich nämlich finde, also für mich ist, ich sehe das irgendwie so, dass wirklich Vergleichen ist der Anfang von Glück, unglücklich sein, gell? Ich habe das eigentlich so wirklich gar nicht, wie du mir das jetzt gesagt hast, ich für mich habe das so jetzt auch gar nicht gesehen, weil ich immer aus Gesprächen auch den Gewinn rausnehme. Weil ihr müsst wissen, zum Beispiel die Dani hat mir erzählt, das habe ich keine Ahnung gehabt von SEO, ich habe sie in Berlin kennengelernt, dass ich zum Beispiel die Bilder mit Mama-Wahnsinn beschriften soll, weil das dann wirst du auf SEO leichter gesehen. Das wollte ich jetzt nochmal als kleines Info da reingeben. Ja, das habe ich.
Ja, das ist... Ist in der Zwischenzeit nicht mehr unbedingt nötig, so als kleiner Einwurf. Aber in der Zwischenzeit, das ist nämlich auch, es hat sich wahnsinnig viel technisch getan, seit wir damals begonnen haben. Die Themes, also diese technischen Grundgerüste, auf denen die Blogs optisch zu sehen sind, aber auch natürlich technisch aufgebaut sind, sind ja um Vielfaches besser wie 2012. Deswegen also mittlerweile läuft das...
haben das immer wieder zu ändern und zu schauen. Hast ja. du irgendeine SEO-Tipps für uns oder für mich? Ich bin da immer sehr, bin ja da so technisch nicht wirklich affin, aber hast du jetzt das mit den, dass man die Fotos nicht mehr beschriftet? Ich habe es immer jetzt einfach getan, auch für meine Ordnerstruktur.
Ja, ich mache das auch gern, weil ich es auch dann selber leichter wiederfinde oder ich mich dann gut orientieren kann. Es ist laut meinem SEO-Guru nicht unbedingt notwendig. Wichtiger ist die Textstruktur. Also das mittlerweile sind ja die Google-Crawler so gut, um wirklich sinnbegreifend quasi diese Texte zu scannen. Also das ist jetzt, da muss jetzt keine Wortwiederholung 50 Mal drinnen sein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Keyword-Recherche gut ist, also wenn man wirklich ein Keyword hat, auf das man den Text optimieren kann, dann bringt das wirklich was. Also das kann man dann auch tatsächlich nachvollziehen. Es gibt ein schönes Beispiel davon, und zwar hat die Birgit von Katz Cookies, die Frozen Cookies, die Cookie-Teig-Rollen erfunden hat, die war bei 2 Minuten 2 Millionen. Und ich habe circa, ich weiß nicht mehr, 10 Monate vorher oder so ein Interview mit ihr gemacht bei mir am Blog und habe es auf das Keyword Katz Cookies natürlich optimiert. Und an dem Tag, wo die Leute bei Puls 4 vor dem Fernseher gesessen sind, waren die Zugriffe dreimal so hoch wie normal. Und das fällt dann natürlich auf, also das fällt in einer Sekunde auf. Und ich habe das dann angeschaut und es war tatsächlich der Beitrag mit Katz. Das heißt, die Leute sitzen vor dem Fernseher, googeln dann Katz. Und wenn sie Katz googeln, dann kommt erst die Website von Katz. Und als zweite, in der zweiten Position, kommt mein Beitrag.
Und du warst dann schon mit den Cookies noch dabei?
Genau.
Cool. Liebe Dani, welche Apps verwendest du so? Was sind deine Lieblings-Apps?
Zum Fotobearbeiten oder was meinst du?
Ja, zum Fotobearbeiten arbeiten, beziehungsweise vielleicht auch Videoschneiden. Welche, jetzt Instagram, wie Instagram, Pinterest ist oder so, oder Facebook?
Meine Fotos mache ich grundsätzlich alle mit der Kamera. Und bearbeite sie dann unterschiedlich. Also wenn ich sie am Blog verwende, bearbeite ich sie wirklich am Rechner mit einem Bildbearbeitungsprogramm, also Photoshop oder was auch immer man dann halt machen will. Wenn ich es am Handy bearbeite, dann verwende ich diese ViscoCam. Manchmal Afterlight. Das sind so die zwei, die ich verwende. Und für Pinterest ab und zu Canva. Das ist so mein Lieblingstipp für alle, weil das kostet im ersten Moment nichts und da hat man die Größen nämlich für alle möglichen Social Media Kanäle. Also das ist sicher die einfachste Möglichkeit. Und ansonsten bearbeite ich es gern manuell auch am Rechner. Ich mache das gern selber.
Machst du die Grafiken alle immer selbst für Pinterest? Ja. Wie viele Grafiken machst du da pro Story? Verschiedenste. Probierst einfach durch, was jetzt passt.
Ja, zwischen 2 und 10. Es kommt drauf an. Also manchmal schon viele. Wenn es ein wichtiger Beitrag ist, mache ich schon viele. Ja.
Immer komplett verschieden oder schon ähnlich? Oder?
Die Optik ist immer ähnlich.
Ja.
Es ist immer wichtig, dass die URL draufsteht, also dass man sieht, von wem das ist, weil Bilder klar natürlich immer ein Thema sein kann. Da muss man aufpassen. Dann kann man zumindest am Bild selber nachvollziehen, dass es wirklich von mir ist, weil da müsste man sich schon die Mühe machen, das auch wegzuschneiden. Ja. Ich arbeite in den Logofarben Und ich ändere das Design so zweimal im Jahr oder so, damit ein bisschen frischer Schwung reinkommt.
Und dann auch noch einmal alte Stories von unten hinauf und einfach einmal durchmischen, gell?
Genau.
Und wie strukturierst du eigentlich deine Zeit, wenn du jetzt sagst, Social Media, Facebook, Pinterest, Instagram, wie ist da deine Reihenfolge?
Meine Reihenfolge ist der Blog als erstes. Ja, denn das muss man schon dazu sagen. Also ja. In Zeiten wie diesen ist das nicht normal, quasi, dass man auf die eigene Website den Hauptfokus legt. Bei mir ist es definitiv so. Und dann Pinterest. Das geht Hand in Hand mit den Beiträgen. Also da habe ich schon meinen Workflow, das geht immer so relativ Hand in Hand. Und dann Instagram.
Und Facebook ist eher...
Ja, Facebook wird mitgenommen. Sind doch 10.000 Leute, die das irgendwann mal geklickt haben. Also das sind ja eine Menge Menschen, wo ich mir denke, ja okay, die haben es auch verdient, dass sie irgendwann wieder neue Sachen zu lesen kriegen. Aber es ist natürlich, wenn man sich überlegt, der Output auf Facebook so schlecht im Vergleich, also die Erreichbarkeit der Menschen ist ohne dass ich jetzt darauf Geld verwende, Leute zu erreichen, so niedrig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Interesse daran, da jetzt irgendwie nach Amerika andauernd große Geldbeträge zu überweisen, nur damit die Leute meine Beiträge sehen. Was ich im Moment gern mache, ist es direkt von Instagram auf Facebook zu teilen, also so automatisiert. Interessanterweise bringt das gute Reichweite.
Okay, sehr interessant. Ihr müsst nämlich wissen, es ist nämlich, das haben wir mit der Dani so jetzt auch schon besprochen, das Spannende ist, ich bin jetzt bei 9.000 Facebook-Fans, bald hoffentlich, aber das Spannende ist, dass wir teilweise früher mit 3.000, 2.000 war die Reichweite auf Facebook eigentlich viel stärker als jetzt.
Ja, viel. Im Moment sind es, glaube ich, bei 2% oder so, die man organisch erreicht. Und das ist natürlich schade um jede Mühe, weil jedes Facebook-Posting, jedes Bild, jeder Link, den ich dort hin poste, ist ja auch Arbeitszeit. Und irgendwie das verpufft sonst. Aber wie gesagt, ich habe festgestellt, also ich muss dich bitten, das auch selber zu probieren, ob das auch bei dir so ist, wenn ich auf Instagram einen Beitrag teile und ihn automatisch auf Facebook weiterschalte, sind die Reichweiten viel besser.
Muss ich ja mal tatsächlich probieren, weil bei mir ist der Workflow eben immer auch so, dass ich dann zuerst die Instagram Stories bediene. Dann kommt einmal Instagram und dann auch Facebook und Pinterest. Muss ich bei mir auch noch ein bisschen bei der Reihenfolge ein bisschen umstellen. Pinterest ist dann immer ein bisschen nach. Das sieht man, ich habe keine 3,3 Millionen.
Das ist so ein bisschen Geschmackssache natürlich und auch ein bisschen, wie man es halt gern möchte. Es gibt ja da keine fixen Regeln, was man tun soll und was nicht. Aber bei mir bringt Pinterest einfach ungleich mehr Zugriffe. Und als hauptberufliche Bloggerin muss ich halt die Zugriffe am Blog hoch bewerten und deshalb ist der Schwerpunkt auf Pinterest.
Ich glaube jetzt nicht nur als hauptberufliche Bloggerin, sondern auch wenn jetzt eine Mama anfangen will zu bloggen und dann einmal schaut, einmal ein Jahr bloggt, eineinhalb Jahre bloggt und dann einmal quasi in der Media Kit oder einmal zu Agenturen geht und sich einmal schauen will, da sind die Zahlen vom Blog immer das Wichtigste einmal.
Ja, aber das ist das Eigentum, das geistige Eigentum und das Bildrecht und das Recht am Text, weil die Sache ist ja, dass man tatsächlich jedes Recht abtritt, sobald man es auf einer Social-Media-Plattform postet. Ja.
Dann, jetzt darf ich dich noch fragen, wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Wie stellt man sich das so vor? Wie... Jeder Tag anders wahrscheinlich, einmal Termine, einmal nicht, oder wie kann man sich das vorstellen bei dir?
Ja, mein Arbeitsalltag lässt Chaos vermuten. Also für jeden, der wirklich strukturiert und durchgeplant arbeitet, wäre mein Alltag wahrscheinlich der Horror, aber ich mag das so. Man sieht im Hintergrund, wie es ausschaut. Ich arbeite von zu Hause aus. Das hat Vor- und Nachteile. ich schaue, dass ich die Kinder in Schule und Kindergarten gut unterbringe und bin dann vor dem Computer zu finden, meist bis Mittag. Und ich habe dann aber auch irgendwie nicht die Energie, da jetzt 8 Stunden sitzen zu bleiben. Das heißt, es ist schon ganz gut, dass ich dann mittags schaue, dass ich Mittagessen vorbereite, wenn die Große von der Schule kommt oder wenn sie länger betreut sind, dann einfach mir irgendein Do-it-yourself-Herricht, das noch gebastelt und fotografiert gehört oder so Dinge, die man zum Beispiel im Garten draußen vorbereiten kann oder so, um einfach auch selber ein bisschen in Bewegung zu sein oder Besorgungen zu tätigen. Oder wie du sagst, es gibt ab und an Termine, wo man gern hingeht oder auch mal hin muss. Und das sind dann so Bewegungseinheiten in geistiger und körperlicher Hinsicht. Und am Abend ist nochmal eine Arbeitszeit von mir. Also ich arbeite wahnsinnig gern am Abend. Das wird mir wahrscheinlich früher oder später, wenn ich älter werde, auf den Kopf fallen, aber ich bin eine Nachteule und so ab 20.30 Uhr habe ich wirklich gute Ideen und kann die auch niederschreiben und umsetzen. Und wenn es dann ganz still ist am Abend, weil alle anderen schon schlafen, dann habe ich auch noch 30 Minuten Chill-Out-Phase. Ich habe mir allerdings das Limit gesetzt, nicht mehr länger als bis 22 Uhr vor dem Bildschirm zu sitzen, weil es einfach nicht gut ist, also körperlich nicht gut mir tut und man dann auch schwer abschalten kann, wenn man die ganze Zeit vor dem Blaulicht sitzt. Und
Blaulicht also, oder Handy oder Co. Gell? Wie schaut genau. denn deine Chillout-Zeit aus?
Am Abend?
Meditierst du? Ja, oder?
Nein, ich gehe duschen. Ich gehe nur mehr duschen. Nein, aber das ist dann ja, wirklich so life. Bildschirmfrei. Manchmal lese ich noch oder ich mache irgendeine kleine, manchmal, ich sticke gern, manchmal mache ich noch ein bisschen was Handwerkliches oder trinke noch einen Tee und bin, Fernsehen zum Beispiel mag ich nicht, also das reizt mich auch nicht, ja, ich bin kein Serienjunkie, ich schaue da jetzt auch nicht zur Entspannung irgendwelche Dinge, eher so, ja, ich richte mir vielleicht noch was her für den nächsten Tag oder ich schreibe noch ein paar Ideen auf einen Zettel, die noch raus dürfen aus dem Kopf.
Die noch raus dürfen. Also work, work, work. Du liebe Dani, darf ich dich auch noch abschließend fragen, welchen Tipp würdest du einer Mama geben, die sagt, okay, Mama, eigentlich, ich würde jetzt gerne einen Blog machen, was heute 2019, ich frage das eigentlich alle Interviewpartner, aber es kommen dann immer wieder andere Antworten heraus. Was würdest du einer Mama raten?
Ich würde ihr mein neues Motto mitgeben.
Ja.
Und zwar ist das, better done than perfect. Also mach's ganz einfach. Weil Änderungen und Adaptierungen sind immer mal notwendig und auch okay und auch gut. Man darf sich ja ein bisschen fokussieren und ein bisschen den Weg auch noch schärfen sozusagen. Aber wenn man es nicht macht, dann weiß man nicht, wie es, oder man kann nicht sagen, ach, hätte ich es doch probiert und so, sondern dann, man weiß es einfach, wie es ist und dann kann man immer noch sagen, okay, passt oder passt nicht.
Hat mir gefallen oder nicht?
Genau. Und online ist im Moment, also die Hürden sind wirklich sowohl technisch als auch, es gibt im Moment nicht viele Hürden, das nicht zu machen. Ja. Es gibt viele positive Beispiele, es gibt viele negative Beispiele und da kann man sich ja irgendwo den eigenen Weg suchen. Also so will ich nicht oder so will ich. Und ohne jetzt irgendwie Copycat zu sein, weil das wäre natürlich auch nicht gut, aber man findet ja den eigenen Stil und den eigenen Weg nur im Tun. Deshalb, go for it.
Okay, liebe Dani, das war jetzt ein schöner Schluss. Liebe Dani, vielen herzlichen Dank für das lehrreiche Gespräch, also für mich jetzt auch wieder in Bezug auf SEO. Technisch nicht so versiert, aber ich probiere mein Bestes. Also wie du sagst, man muss sich immer weiterentwickeln. Danke, liebe Dani.
Danke.
Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram mamawahnsinn4 und schon bald gibt es eine neue Episode vom Momfluencer Podcast. Tschüss, Baba!